Endlich Eigenheim. Der Podcast für alle, die ihren Traum vom eigenen Haus Wirklichkeit werden lassen wollen. Von der ersten Besichtigung bis zum Einzug. Thorsten Kotzern gibt dir gemeinsam mit seinen Gästen Tipps und Insiderwissen rund um den Hauskauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir bearbeiten heute das Thema, warum am Ende des Monats immer Geld fehlt. Was können wir dagegen tun? Wie können wir Vermögen aufbauen? Und ganz am Ende auch noch das Thema, wie schaffe ich es, vernünftiges Eigenkapital für meine Traumimmobilie zu schaffen? Für euch habe ich heute den Aaron als Spezialgast dafür eingeladen, weil das ist sein Hauptthema. Und ich bitte dich einfach mal 2, 3 Wörter über dich zu erzählen, damit die Leute wissen, wer du bist.
Ja, so hast du mir gerade schon gesagt, ich bin Aaron, 26 Jahre alt, Vermögensberater aus Korschenbruch, aus Kleen. Und ja, mein Job ist es, kurz-, mittel- und langfristig Geld anzusparen, richtig anzulegen und das auch noch gut abzusichern.
Das, was ich ja bei vielen jungen Menschen so mitkriege, Vermögensaufbau, die wissen ja gar nicht, was das genau ist,
ja. Wie
man da vorgeht. Wo wir uns das letzte Mal getroffen haben, haben wir auch so ein bisschen über die Situation gesprochen, wie denn die heutige Jugend vom Wissen her ist und ja. Dass da ja doch viele Lücken sind, dass viele Reize geschaffen werden, gelockt werden. Wie war denn nochmal dein Standpunkt dazu?
Ja, mein Standpunkt ist der, und das beobachte ich sehr, sehr häufig auch bei meinen Kunden, wir leben in einer Konsumgesellschaft, heißt, wir werden jeden Tag dazu angeregt zu kaufen, ganz besonders auf Instagram, Facebook und so weiter bekommen wir viele Werbung. Und das Problem auch heutzutage ist ja, Geld geht nicht mehr durch unsere Hände. Das heißt, wir haben Apple Pay, wir haben PayPal, Klarna, und das Bezahlen ist einfach sehr, sehr leicht geworden.
Ja.
Und sehr, sehr viele Leute stehen am Ende des Monats da und fragen sich, wo geht eigentlich mein ganzes Geld hin?
Ja.
Sehr, sehr oft sind es ja auch die kleinen Beträge. Viele sagen, die gehen jeden Tag zum Bäcker, dann sind es jeden Tag 4, 5 Euro. Und das macht auch einfach dann extrem viel aus. Ne? Und deswegen fehlen oft den Menschen auch so ja, die Möglichkeit oder so vielleicht auch ein Coach, der die an die Hand nimmt und mal zeigt, wie viel man eigentlich sparen könnte und wie man vielleicht trotzdem noch normal konsumieren kann, aber trotzdem dabei noch Vermögen aufbaut. Und das ist mein Job.
Das ist dein Job. Ja, genau so haben wir das ja auch beim letzten Mal so ein bisschen analysiert. Mhm. Ne? Wenn ich dich ja auch gerade richtig verstanden habe, es sind sehr, sehr viele Reize durch Werbung. Ne?
Ja.
Die Alexa hört uns zu, das Handy hört uns zu. Wir werden ja mit allem, mit dem, worüber wir sprechen, quasi konfrontiert.
Sofort.
Aber das muss ja alles mal analysiert werden. Ne?
Ja.
Oder wofür gebe ich meiner Freizeit Geld aus? Wie viel kann ich denn überhaupt in eine Wohnung zahlen als Miete, damit ich mir die leisten kann? Oder übernehme ich mich zum Beispiel direkt?
Ja. Ja.
Welchen Tipp kannst du denn da den jungen Leuten gerade mitgeben?
Was ich immer mitgebe und was ich bei meinen Kunden auch immer einführe, ist schon mal ein 2-Konten-Modell. Bei Unternehmern 3-Konten-Modell, aber bei Privatpersonen 2-Konten-Modell. Und das sieht so aus, wir haben einmal ein Fixkostenkonto, da gehen alle Fixkosten von runter. Heißt Miete, Nebenkosten, Versicherungen, alle fixen Spareinlagen, die man da hat. Und fixe Konsumkosten gibt es ja auch, wie zum Beispiel Autokredit und so weiter. Mhm. Und dann überweist man sich selber ein Gehalt auf ein anderes Konto. Mhm. Und damit kann man einkaufen gehen, essen gehen, feiern gehen, wie auch immer.
Okay.
Das Geld kann man ausgeben. Natürlich muss man es nicht voll ausgeben, aber man kann es ausgeben, ohne dass man jetzt die Fixkosten, die Miete oder das, was man eigentlich sparen wollte, anschneidet. Ne?
Mhm.
Dass man das auch wirklich mal trennt, ne? Und dann auch wirklich mal eine Kostenkalkulation zu machen. Wie viel gebe ich wofür überhaupt eigentlich aus? Weil das wissen auch sehr, sehr viele Leute einfach nicht.
Lustig finde ich, du hast gerade von einem 2-Konten-Modell gesprochen. Mhm. Ich empfehle jungen Leuten oder denen, die ich kenne, immer das 3-Konten-Modell.
Mhm.
Vielleicht kennst du es auch mit der Aufteilung 50, 30, 20,
mhm.
ne, wo 50% für Fixkosten draufgehen,
ja.
30% für Wünsche, variable Kosten und 20%, damit man ja irgendwie mal Kapital aufbaut.
Ja.
Dass man das irgendwie weiterleitet. Ne? Vielleicht hast du dann da noch einen Tipp, was man machen kann, weil ich bin Freund auch von der Beschriftung im Online-Banking.
Ja, also wir arbeiten mit der Formel des finanziellen Glücks, nennen wir das. Das heißt, 30% des Gehalts sollten gespart werden, 30% für den Wohnbereich ausgegeben werden, 30% maximal für den Konsum und dann 10% sollen maximal für den Versicherungsbereich aufgewendet werden. Ne?
Okay. Also nehmt ihr den Versicherungsbereich nochmal separat und packt ihn nicht zu den Fixkosten?
Doch, das ist in den Fixkosten mit drin, aber wir haben so eine Kostenkalkulation. Das heißt, wir haben alle Fixkosten aufgelistet und da wird dann auch direkt angezeigt, wie viel oder wo liegt der prozentuale Schnitt, wie viel gebe ich wofür aus. Das ist an diesem 2-Konten System damit bei.
Ja.
Ich sage auch immer, je nachdem, wo man wohnt, ist natürlich manchmal schwierig, nur 30% des Gehalts fürs Wohnen auszugeben. Das ist ja so, kommt ja noch GEZ, WLAN und so weiter auch noch mit drauf zu. Aber an diesen Werten sollte man sich orientieren, um auch zu sehen, okay, ich liege jetzt vielleicht beim Konsum bei 50%, heißt, du konsumierst zu viel. Oder 50% fürs Wohnen, wohnst du einfach zu teuer. Und wenn du einen Bereich einfach überschreitest, leidet ein anderer Bereich darunter. Und das ist einfach sehr, sehr häufig der Sparbereich dann.
Ja. Ja, wenn du jetzt mit deinen Kunden sprichst, du hast ja wahrscheinlich auch viele in deiner Alterskategorie, ne, irgendwo wahrscheinlich zwischen 20 und 35, so schätzungsweise.
Ja,
das ist, müsste ja auch so ungefähr sein. Wie oft merkst du denn, dass die Leute da überschuldet sind, beziehungsweise die Ausgaben viel zu hoch sind und gar nicht zum Sparen kommen können, weil sie einfach viele Entscheidungen falsch getroffen haben?
Es ist sehr, sehr häufig der Fall, dass ich das beobachten kann. Ne? Ich kann noch mal ein Beispiel nennen. Also ich habe schon ein paar Mal beobachtet, dass man in der Ausbildung war und da hatte man seine 600-700 Euro netto. Damit kam man immer aus, war dann fertig, hat die Prüfung gemacht, ist dann ausgelernt, bekommt volles Gehalt, wohnt noch zu Hause und vorher kam man mit 600-700 Euro im Monat aus. Jetzt bekommt man 1.500 bis 2.000 und dann frage ich die, okay, dann müssten ja jetzt rein theoretisch ja ca. 1.000 Euro ja übrig sein. Die Frage wird immer mit Nein beantwortet und das Geld ist in der Regel immer weg. Ich sage immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Was machen die denn damit?
Ja, am Wochenende zum Beispiel feiern gehen, ne? Und dann gehen da auch gerne mal 400-500 Euro an einem Abend teilweise drauf. Ne? Oder Klamotten, ne? Sind ja auch sehr, sehr modern geworden zu kaufen. Dann gibt es auch Jacken und Schuhe für 1.000 Euro und so weiter. Ne? Wenn man dann das Geld plötzlich zur Verfügung hat, fragen die Leute sich häufig nicht, wo kann ich das Geld anlegen, wo kann ich es sparen, sondern was kann ich mir davon kaufen?
Ja.
Ne? Und das ist einfach entscheidend, der Umgang mit Geld dann einfach auch. Ne?
Ja. Also verstehe ich dich da richtig? In der Ausbildung, mit dem normalen Ausbildungsgehalt, kommen die Leute klar.
Mhm.
Sobald die Ausbildung vorbei ist, können sie plötzlich mit dem Geld nicht mehr umgehen?
Ja, ja, es ist ja auch 600-700 Euro. Ich meine, vorher, wenn du in der Schule warst, hast du 50 bis 100 Euro Taschengeld bekommen. Damit kam es rein theoretisch auch aus. Dann hast du Ausbildungsgehalt mit 600-700 Euro. Man kommt immer dann mit den Beträgen aus. Es gibt natürlich auch Fälle, wo dann auch schon in der Ausbildung angefangen wird zu sparen, aber man sagt ja dann häufig, okay, ich habe jetzt nur 600-700 Euro und dann gebe ich die auch aus. Gespart wird dann, wenn ich ausgelernt bin.
Ja.
Und dann kommt die psychische Phase, wo man dann ausgelernt ist und man sieht, okay, boah, jetzt gönne ich mir aber mal was. Ich habe da jetzt echt eine lange Ausbildung gemacht, jetzt möchte ich mir auch mal was gönnen. Ist auch vollkommen in Ordnung, aber manchmal geht das Gönnen
dann zu lang. Muss man auch mal leben, ne?
Genau.
Ich kann auch verstehen, wenn man 2-3 Jahre Ausbildung war und ja nicht wirklich viel, ich sag jetzt mal, sich leisten konnte oder sich gegönnt hat, dass man dann mal mit dem ersten Gehalt sagt, komm, das hau ich jetzt voll auf
vollkommen
den Kopf. Ja. Vollkommen.
Verstehe ich auch. Ja.
Aber eigentlich, so sehe ich das zumindest, müssten ja dann irgendwelche vertrauten Personen an der Hand da sein, wie Eltern, ne? Die sollten es ja als erstes machen, oder halt im Vorfeld halt auch die Schule oder die Berufsschule, die ja dann auf den nächsten Schritt quasi, was passiert dann, irgendwie ein bisschen vorbereitet.
Genau das ist es, weil dieses oftmals kommt man dann aus diesem Gönnen dann auch teilweise dann nicht mehr raus. Ne?
Sehr schön, macht ja Spaß. Ne? Feiern, Party, Urlaub, dickes Auto.
Das ist auch, ja. Es wird ja auch im Internet oder in Social Media sehr vorgelebt dann oftmals auch. Ne? Aber was ich dann auch als Tipp für die jungen Leute sehr, sehr häufig habe, ist dann zum Beispiel, wenn es dann auch in Richtung Ausziehen geht, was ja dann häufig nach der Ausbildung oder nach dem Studium dann einfach der Fall ist, dass man dann auch vielleicht die ersten Monate mal das Geld, was man an Miete auslegen würde, jeden Monat auf ein Sparbuch, Tagesgeld oder sonst was fix im Dauerauftrag drauf zahlt, damit man mal weiß, wie ist es denn mit weniger Geld dann auf einmal, ne? Und parallel, wenn du das jeden Monat auf Seite legst, kannst du dann auch schön schon mal Vermögen aufbauen, um dann die ersten Möbel und so weiter auch bezahlen zu können. Ne? Das heißt, dass man da vorher schon einfach mal ein bisschen die Weichen dafür stellen kann, wie ist es, wenn ich ausgezogen bin und dann zum Umzug, dass man da auch schon mal ein bisschen Geld zur Verfügung hat, weil das ist ja auch wichtig.
Ja.
Denn sonst muss man sehr, sehr häufig dann auf Privatkredite oder sonst was zurückgreifen, um die gesamte Wohnung.
Ja, dann kommen dann die emotionalen Reize wieder, die Verlockungen, wie einfach es ja auch mittlerweile geht. Ne?
Ja. Ist so.
Ne, wie viele Leute haben Kreditkarten, diese 0% Finanzierung und so weiter. Da kommen die ganzen Lockmittel.
Ja.
Wie reagieren die jungen Leute dann, wenn du denen das so vorschlägst?
Teilweise ist es schon so, dass der Wunsch nach Konsum auch doch schon sehr groß ist, dass sie sagen, ja, okay, ich möchte aber schon noch leben und so weiter. Aber wenn man dann mal sagt, okay, du hast hier den Betrag, damit kannst du jeden Monat leben, das kannst du frei ausgeben, wie du es haben möchtest. Parallel sparst du aber Summe X jeden Monat. Merken die gar nicht so oft eine Riesenveränderung. Die merken dann, okay, ich lege gerade Geld auf Seite und habe trotzdem noch genug zum Leben. Weil der finanzielle Überblick ist so schlecht geworden teilweise, dass sie gar nicht wissen, für welche Konsumsachen die das ganze Geld ausgeben. Ne? Das heißt, wenn man dann jetzt mal sagt, okay, ich schneide jetzt mal 300 Euro Konsum ab, kommen sie trotzdem noch super klar, ne? Und sparen dann auch einfach Geld.
Ne? Ja, oft ist es ja so, dass wenn das Geld noch auf dem Konto ist, kann ich es ausgeben.
Ja, ja.
Mache ich es aber von Anfang an mit einem Dauerauftrag oder buche es mir fest, immer am Ende des Monats das, was immer bleibt, weg, dann fange ich auch an zu sparen. Und wenn es von vornherein weg ist, das sage ich ja auch immer, dann ist es nicht auf dem Konto und ich gebe es gar nicht erst aus.
Das ist das.
Ne? Ja. Und das Schlimmste, was ich ja sehe, ne, du gehst zur Bank, dann machst du ein Girokonto auf und du kriegst sofort einen Dispo-Kredit. In den meisten Fällen 3.000 bis 5.000 Euro. Ne? Wo ich aber denke, so, der verdient gerade mal 2.000 Euro und verlockend hat dann ein Dispo von 5. Genau, da ist die Verlockung wieder groß. Ne?
Ja,
wo ich sage, die Gesellschaft muss echt aufpassen, dass wir da nicht
extrem
überpacen, ne? Dass wir da wirklich wie in Amerika, hier mit der einen Kreditkarte zahle ich die andere Kreditkarte. Ne?
Ja.
Da sehe ich eine Riesengefahr.
Viele Leute sparen auch etwas falsch. Das heißt, manche Leute können das, aber viele sagen, ich gucke mal, was am Ende des Monats übrig ist und das lege ich dann vielleicht noch auf Seite. Mhm. Aber oftmals ist es dann so, dann am Ende des Monats siehst du, okay, du hast noch 300 Euro, dann kommt gerade die Werbung, Schuhe 250 Euro, dann kauft man die auch. Und meiner Meinung nach gespart wird am Anfang des Monats und das auch schon mal fix. Ne? Wenn man da jetzt zum Beispiel sagt, fix gehen schon mal 300 Euro in den kurzfristigen Sparbereich und dann kann man immer noch am Ende des Monats sagen, okay, die 200 Euro, die übrig geblieben sind, tue ich jetzt auch noch auf Seite.
Genau, das geht ja auch.
Ja.
Was empfiehlst du denn so unterschiedlich für einen Notgroschen zum Beispiel? Ne? Da sage ich ja immer 3 bis 6 Monatsgehälter, das sollte so stehen.
Ja.
Was empfiehlst du deinen Kunden? Was sollen die mit diesen Notgroschen machen?
Mhm.
Ich sag mal, früher, zu meiner Zeit, gab es ja noch ein Sparbuch. Das kennt ja heutzutage kaum noch einer.
Yeah.
Ne? Was empfiehlst du da?
Also wir arbeiten mit einem KML-Prinzip. Das heißt kurz-, mittel- und langfristige Sparen. Mhm. Kurzfristige Sparen, wie du sagst, ist der Notgroschen. Ich nenne es auch Feuerkonto. Das heißt, wenn es mal brennt, Auto geht kaputt oder sonst irgendwas, hat man Geld zur Verfügung. Und da gibt es Sachen wie Sparbuch, Tagesgeld. Ne? Da gab es ja auch teilweise Tagesgelder mit 4% zwischenzeitlich, jetzt auch noch bei über 3%. Und dann auch sowas wie Rentenfonds und so weiter. Das kann man alles im kurzfristigen Sparbereich nutzen. Und da sagen wir auch, man sollte auf jeden Fall 3 Gehälter auf Seite haben. Ne? Aber jeder hat da ein ganz, ganz anderes Gefühl. Es gibt auch Leute, die sagen, ich brauche immer kurzfristig 50.000 Euro auf Seite und sowas. Ne? Also,
das sind ja meistens die Unternehmer.
Ja, oft. Ne? Aber die mittelfristigen Sparbereiche, das ist dann sowas wie zum Beispiel Bausparen oder ETFs, Fonds, Aktien und so weiter. Und auch wenn es schon in diesem Bereich geht, finde ich, machen viele einen Fehler. Die haben zum Beispiel jetzt mal gesagt, 300 Euro im Monat, die sagen, möchte ich sparen. Und sparen aber alles in diesem mittelfristigen Bereich.
Mhm.
Klar, die Rendite ist natürlich höher als im kurzfristigen Bereich. Aber was oftmals außer Acht gelassen wird, wenn man keinen Notgroschen hat und man braucht jetzt mal Geld, muss man vielleicht ans Depot rangehen, wenn gerade ein Börsencrash war, wenn gerade der Krieg ausgebrochen ist und das Depot minus ist.
Mhm.
Ne? Damit muss man rechnen. Ne? Wenn man jetzt Aktienfonds, Aktien und so weiter investiert, muss man auch damit rechnen, dass es mal minus ist.
Mhm.
Ne? Und man kommt rein theoretisch immer ran, aber man sollte nicht immer rankommen müssen. Das sage ich immer. Man sollte das Geld mindestens 5 bis 7 Jahre da mal wachsen lassen.
Mhm.
Ne? Und langfristig ist sowas wie Wohneigentum, auch Aktien und sämtliche Investmentpläne.
Okay. Wenn du jetzt über ETF sprichst, ne, weil das ist so das, was die meisten mittlerweile ja so nachfragen, erklär mir mal kurz das Prinzip des ETFs. Weil ich kenne von früher aus der Bankausbildung noch den Fonds. Ne? Natürlich, ich kenne mich mittlerweile auch mit dem ETF aus, aber das kam erst so nach meiner Zeit. Habe auch selber ETFs und nicht mehr so viele Fonds. Was macht einen ETF-Fonds so extrem interessant?
Also der wesentliche Unterschied zwischen aktiv gemanagten Fonds und einem ETF ist, dass der aktiv gemanagte Fonds einen Fondsmanager hat, ne? Und wir als Vermögensberater sitzen auch nochmal dabei. Das heißt, der Fondsmanager kümmert sich um diesen Fonds, ne? Was kommt rein, was geht raus, und so weiter. Und wir schauen uns das natürlich auch nochmal an. Das heißt, die Kostenstruktur ist bei einem aktiv gemanagten Fonds auf jeden Fall größer als bei einem ETF.
Ja.
Der ETF spiegelt immer einen Index wider. Mhm. Sehr, sehr beliebt ist zum Beispiel der S&P 500.
Ja, kannst du kurz mal erklären für unsere Zuhörer, was ein Index ist? Weil ich glaube, das werden die meisten gar nicht wissen.
Ja, also ein Index ist, wo zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal den DAX, wo die 40 größten deutschen Aktienunternehmen gelistet sind. Ne? Zum Beispiel gibt es dann auch einen ETF, der den DAX widerspiegelt. Genauso gibt es auch diesen Index, den S&P 500, und der spiegelt den S&P 500 wieder. Ne? Mhm. Das heißt, der läuft immer sehr parallel zu der Entwicklung des Index. Mhm. Und deswegen ist die Kostenstruktur auch einfach geringer. Ne? Ja. Und deswegen so ein ETF wird ja auch sehr, sehr häufig dann auch von sogenannten Finfluencern dann auch beworben, viel gezeigt. Und ich muss auch sagen, Thema Investment ist heutzutage ein viel, viel, viel größeres als früher.
Ja.
Weil durch YouTube, Social Media und so weiter bekommen wir einfach viel, viel mehr Einblicke und den Leuten wird das Investieren viel näher gelegt. Jetzt ist es aber auch so, die aktiv gemanagten Fonds, die wir haben, ne, die sind von der Rendite zum Beispiel auch sehr, 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 sehr gut. Ne? Das heißt zum Beispiel ein S&P 500 und ein, bei uns DWS US Growth sind von der Rendite sehr, sehr nah beieinander. Und was ich halt finde, jeder Mensch hat sehr, sehr viel zu tun. Jeder Mensch hat sehr viel Stress. Jeder Mensch hat wenig Zeit. Und es gibt Menschen, die sagen einfach, ich möchte investieren, ich habe aber keine Ahnung davon und ich möchte, dass da jemand drüber guckt. Ich möchte, dass sich jemand damit auskennt, der mir Bescheid sagt, sieht gerade super aus, wir gehen raus und so weiter. Und dafür sind wir einfach zuständig und deswegen arbeiten wir damit aktiv gemanagten Fonds.
Also würde ich, also so zusammengefasst, ein aktiv gemanagter Fonds, ne, da habe ich ja auch einen Ausgabeausschlag und da zahle ich ja die Gebühren für, ist eher was für Leute, die sich gar nicht mit der Materie auskennen, sich gar nicht so weit eindenken wollen, die wollen dann eher den anderen Leuten vertrauen. Und beim ETF, der wird ja nicht aktiv gemanagt, also nicht so in der Gänze, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist eher für Leute, die sich mehr mit der Materie beschäftigen wollen, sich besser auskennen und vielleicht auch ein bisschen selber mitwirken wollen.
Selber mitwirken wollen, würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ganz pauschal würde ich das jetzt so nicht sagen, aber bei einem aktiv gemanagten Fonds ist es auch einfach, ich würde es jetzt nicht pauschal sagen, dass die Leute, die jetzt mehr Ahnung davon haben, die würden jetzt keinen aktiv gemanagten Fonds nehmen oder sowas, das nicht. Aber es ist auch zum Beispiel auch ein Thema der Haftung. Ne? Das heißt, wir haften ja auch für die Investmentberatungen und so weiter. Und wie du aber auch sagst, der zeitliche Aufwand. Ich sage zum Beispiel, mit einer Aktie kann man auch riesige Renditen machen, unglaubliche Renditen.
Kannst aber auch ordentlich auf die Fresse fallen.
Und das meine ich. Ne? Dass jemand, der wirklich keine Ahnung von Aktien hat, für den finde ich das dann schon sehr, sehr spekulativ dann einfach. Ne?
Das würde ich definitiv unterschreiben.
Genau.
Eine einzelne Aktie, das heißt, ich investiere in ein einzelnes Unternehmen.
Mhm.
Natürlich kann die, wie viele in der Vergangenheit, einfach mal durchstarten.
Genau.
Da habe ich den Glückstreffer oder ich habe mich sehr viel mit der Materie und dem Geschäft auseinandergesetzt, bin frühzeitig eingestiegen.
Mhm.
Wie viele Leute kenne ich aber, die den anderen Weg eingeschlagen haben, teuer gekauft und dann Vermögen weg.
Und das ist das Schöne bei einem ETF und auch bei einem aktiv gemanagten Fonds. Wir haben einfach einen Topf mit ganz vielen verschiedenen Unternehmen und setzen deswegen nicht immer alles auf eine Karte. Ne?
Ja.
Und das ist das Schöne dabei. Und deswegen finde ich, so ein ETF und ein aktiv gemanagter Fonds macht einfach jedem das Investment möglich. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön, weil zum Beispiel mit Kryptoaktien, wie vorhin schon gesagt, hast du riesige Chancen, aber auch ganz, ganz viel Risiko dabei einfach.
Ja. Okay, jetzt haben wir den mittelfristigen Kapitalaufbau mal so ein bisschen besprochen.
Mhm.
Jetzt kommen ja auch junge Leute zu dir und sagen, ich möchte irgendwann mal Eigentum haben.
Mhm.
Was kannst du denen mit auf den Weg gehen?
Wichtig ist einfach, da wirst du natürlich gleich auch noch was dazu sagen, dass man zum Beispiel auch Kaufnebenkosten und Eigenkapital bei einer Immobilienfinanzierung stark im Kopf haben muss, einfach.
Ne? Sollte man.
Sollte man. Ne? Das heißt, man muss auch wirklich sich überlegen, was soll es eine Immobilie sein? Wie teuer soll die sein? Was stelle ich mir darunter vor? Da sollte man sich wirklich schon mal Gedanken drüber machen und dann mal auch ins Detail auch gehen in den Überlegungen, ne? Und dann mal wirklich überlegen, ich möchte zum Beispiel in 5 Jahren ein Haus haben, das soll so und so viel kosten. Wie viel Eigenkapital brauche ich denn überhaupt dafür? Und wie sieht denn da so auch eine Rate aus? Ne? Ja. Ich meine, du hast es ja ganz besonders erlebt, jetzt wo die Zinsen so weit hochgegangen sind. Die Raten, die sind auch teilweise einfach jetzt extrem hoch gewesen.
Ne? Ja, ich will nicht wissen, wie viel Finanzierung in der Niedrigzinsphase jetzt in naher Zukunft platzen werden, nicht weiter finanzierbar sind. Genau. Und da hoffe ich einfach, dass die Berater da einen vernünftigen Job gemacht haben und das Eigenheim nicht verloren geht.
Genau,
das in dieser Niedrigzinsphase war es einfach wirklich brutal.
Ne? Hundertprozentig.
Und wenn ich jetzt eine einprozentige Finanzierung gekriegt habe und habe nur 1% getilgt, da wird jetzt nicht viel weg sein. Ne?
Ja.
Und daher sollte man hier schon auch immer auf eine gesunde Mischung achten. Ja. Je niedriger die Zinsen sind, halt auch die Tilgung nach oben anpassen.
Ja.
Das kann man aber auch gar nicht pauschalisieren. Das ist für jeden immer einzeln zu erstellen, weil jeder hat einfach einen ganz anderen Lebensstil.
Ja.
Ne? Der eine, der, wenn der jung ist, der will noch mehr leben, der will vielleicht auch gar noch nicht so viele Rücklagen machen.
Ja.
Der will vielleicht auch erst eine Eigentumswohnung haben, dann vielleicht später dann ein eigenes Haus, wie auch immer. Da gibt es so viele unterschiedliche Wege.
100%.
Und das kann man nie, wirklich nie pauschalisieren.
Ja.
Man kann immer diesen Weg einschlagen, hör mal, so wie du es ja auch gesagt hast, Kapital aufbauen, damit wir die Kaufnebenkosten haben, vielleicht auch ein bisschen mehr, weil je mehr Kapital da ist, das heißt nicht, dass ich empfehle, immer das gesamte Eigenkapital einzusetzen, aber es macht immer Sinn, zumindest die Kaufnebenkosten haben. Und hier sprechen wir in der Regel irgendwo zwischen 10-15%, je nachdem mit Makler, ohne Makler, wie viel nimmt der Makler und so weiter. Ne? Es ist immer ratsam, da schon mal das Kapital aufzubauen.
Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage auch nicht gewesen. Was empfiehlst du denn oder wo sagst du, was sollten die Menschen oder Interessenten an einer Immobilie denn bedenken? Wie viel Eigenkapital brauchen sie denn überhaupt für ein Haus und Kaufnebenkosten und so weiter? Wie viel prozentual?
Also grundsätzlich jede Finanzierung, je nachdem wie die Lebenssituation da ist, kriegt man auch ohne Eigenkapital finanziert. Da muss man sich nur bewusst sein, die Verzinsung oder das Nachrangdarlehen, Nachrangdarlehen ist das, was ich über den Kaufpreis finanziere, der Anteil ist halt unheimlich teuer und auch die Bankenauswahl wird deutlich geringer. Gehen wir jetzt aber mal von dem Fall aus, dass es ein ganz normales Geschäft ist, sollten zumindest die Kaufnebenkosten vorhanden sein. Ne? Also Kaufnebenkosten, das sind die Maklerkosten, die Notarkosten und die Grundsteuer. Ne? Hier haben wir 6,5 Grundsteuer, in der Regel mit einem Pipapo 2% Notarkosten, Gerichtskosten und dann nochmal den Makler dazu. Und da ist die Spanne zwischen 2 und 5, sage ich jetzt mal. Das ist das, was ich so sehe. Ne? Immer mit Steuer noch oben drauf.
Ja.
Ne? Natürlich gibt es auch Käufe, wo man von einem privaten Haushalt kauft. Da sind die Kosten geringer, dann brauche ich die nicht einzusetzen. Wichtig ist dann aber, und das sage ich gerade jungen Leuten, wir wissen nicht, wenn wir eine Bestandsimmobilie kaufen, was kommen da eventuell für Überraschungen, sodass ich dann halt auch immer ein bisschen Kapital in der Rückhand halte, dass ich die zumindest bezahlt kriege oder repariert kriege, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als ich kaufe meine Traumimmobilie, habe mein ganzes Kapital weggeschossen und komme da rein und 3 Tage später ist die Heizung kaputt und ich muss schon wieder zur Bank laufen, weil dann muss man sagen, sind die Banken echt rigoros und dann lassen die da ordentlich den Zinssatz springen. Da muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt aber auch hier keine Faustformel. Natürlich heißt es, je mehr Kapital ich einsetze, je besser wird der Zins. Aber es heißt nicht immer, dass man das auch machen muss. Ganz am Ende ist es wichtig, und da sind wir bei dem Anfangsthema, dass die monatliche Belastung zu jedem Einzelnen passt und dass man trotzdem noch leben kann.
Ja.
Es muss nicht das Ziel sein, dass ich nur arbeiten gehe, damit ich Eigentum habe, sondern ich sollte mir Eigentum kaufen und leben können.
Ja.
Weil nicht jeder hat Lust, irgendwie 2 oder 3 Jobs zu machen, nur damit er Eigentum hat. Ne?
Das ist
weil dann hast du nichts davon.
Ja. Kannst du vielleicht uns einmal erklären, wie sich denn so eine Rate zusammensetzt?
Also grundsätzlich, die Rate setzt sich zusammen aus dem Zins und der Tilgung. Ne, und das Gesamte nennt man dann Annuität. Ne, die Zinsbelastung ist halt immer auf den Betrag, der noch offen ist und reduziert sich, wenn es ein klassischen Annuitätendarlehen ist, jeden Monat. Dafür steigt dann die Tilgung immer prozentual mit, so dass ich immer die gleichbleibende Rate habe. Mhm. Jetzt kannst du momentan davon ausgehen, dass wir so um den 3,5% Bereich Darlehenszins sind. Mhm. Und klassisch wird gesagt, so 1,5-2% Tilgung. Dann sind wir bei einer 5,5-6-fachen Annuität. Mhm. Und das ist auch ein gesundes Verhältnis.
Okay. Ja, vielen Dank.
Wenn mehr Geld überbleibt, nutzt man halt die Sondertilgung.
Ja. Jetzt wurde natürlich besonders in den letzten Jahren sehr, sehr viel über den Leitzins gesprochen, wie hoch der teilweise stand. Jetzt wurde er ein paar Mal gesenkt. Auch für dieses Jahr sind ja Senkungen vorausgesehen.
Avisiert auf jeden
genau.
Fall. Ne?
Ja. Kannst du vielleicht auch einmal breit erklären, was so der Leitzins ist und was das überhaupt für eine Auswirkung hat, wenn der gesenkt wird, wenn der erhöht wird?
Ja, im Grunde einfach gesagt, der Leitzins ist dazu da, um die Wirtschaft im Blick zu halten, um ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Mhm. Ne, mit dem Thema Inflation, dass sich das in der Waage hält. Auf den Baufinanzierungszins hat das gar nicht so viel Einfluss, schon einen Einfluss. Es gibt auch die Richtung vor. Mhm. Aber hier geht es eher um die Pfandbriefe, die wir haben. Wie laufen die Pfandbriefe aus und so weiter. Mhm. Es ist halt immer ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, die hier Einfluss nehmen auf die Verzinsung. Mhm. Ne, lustiges Beispiel war jetzt im Dezember, da hatten wir ja die letzte EZB-Senkung und ein paar Tage später hat die KfW die Konditionen erhöht und viele Banken haben die Konditionen erhöht, was ja gar nicht zusammenspielt.
Ja.
Ne, entweder, das ist meine Vermutung, haben die Banken mit einer viel höheren Senkung gerechnet, haben die vorher schon eingepreist, haben sich vertan und mussten dann die Konditionen wieder anpassen.
Okay, ja.
Oder die Banken waren einfach für das Weihnachtsgeschäft zu voll, die Bücher, und haben gesagt, wir wollen gerade keine Geschäfte mehr, wir sind unterbesetzt, wir gehen in eine Abwehrhaltung. Und da wird sich so in den nächsten ein, zwei Wochen zeigen, wie reagieren die Banken, wann kommen die Konditionssenkungen. Und der amerikanische Markt nimmt halt unheimlich Einfluss auf uns. Mhm. Aber grundsätzlich ist der EZB-Zins dazu da, um die Wirtschaft entweder anzukurbeln oder halt einzubremsen.
Okay, also fasse ich zusammen. Bei einem hohen Leitzins bremst die EZB den Geldmarktfluss oder den Fluss von Geld.
Ja.
Und auch somit auch die Konsumbereitschaft, also auf die Wirtschaft.
Genau, weil das Geld wird ja teurer, sich zu leihen.
Genau. Ja.
Und somit werden auch Unternehmen eingebremst und die Wirtschaft ein bisschen runtergefahren.
Okay, das heißt, durch die weiteren Senkungen, die jetzt kommen werden, wird dann auch Wirtschaftswachstum auch zu erwarten sein.
Genau. Ja. Ne, das ist das Ziel, damit die Wirtschaft jetzt wieder angekurbelt wird und der Geldfluss besser wird.
Okay.
Und die Leute sich günstiger Geld leihen können.
Mhm.
Ja, Aaron, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben sehr, sehr viel spannende Themen gehabt, viel aufgearbeitet, viele Tipps auch erarbeiten können oder auch hoffentlich mitgeben können, sodass ihr am Ende des Monats demnächst Geld über habt, Vermögen aufbauen könnt und ganz besonders, weil es ja auch mein Thema ist, genug Eigenkapital für eure Traumimmobilie aufbereiten könnt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder auch Themenwünsche, dürft ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal und ganz am Ende nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Bis bald.
Das war Endlich Eigenheim, dein Podcast, mit dem du deinem Traum vom eigenen Haus näher kommst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit allen, die sich ebenfalls auf den Weg ins Eigenheim machen.